darüber spricht man doch nicht. Doch, wir schon.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei uns und unserem Podcast. Hallo, liebe Gabi, wie geht es dir?
Hallo, lieber Stefan, es geht so. Alles ist gut, alles ist schick. Dankeschön.
Okay, ich würde gerne mit dir heute über ein Thema sprechen, wo ich vielleicht ein bisschen rote Bäckchen bekomme, nämlich über das Thema Sexualität im Alter. Denn Sexualität im Alter ist nach wie vor tatsächlich ein Tabuthema, obwohl das Bedürfnis nach Nähe und Intimität natürlich bleibt. Aber viele Menschen glauben, dass Sexualität nur mit Jugend und Attraktivität verbunden ist, was natürlich völliger Bullshit ist. Und ich würde gerne dieses Thema einmal mit dir aufgreifen und dass wir uns vielleicht ein bisschen darüber austauschen, wie nimmst du das so wahr? Also jetzt nicht persönlich, es sei denn, du möchtest das persönlich erzählen, dann ist das natürlich auch völlig okay.
Du bekommst rote Bäckchen, nicht ich.
Ich halte dich nicht ab davon, aber ich meine jetzt tatsächlich eher aus der Praxis, aus der Pflege, und dass wir uns einfach diesem Thema ein bisschen nähern und einmal mal schauen, was oder woran es vielleicht auch liegen könnte, dass dieser Mythos nach wie vor besteht, dass viele Menschen glauben, nur weil man schon im fortgeschrittenen Alter ist, dass man dann keine Lust mehr hat auf Sex. Ja.
Ich habe gerade viele Gedanken im Kopf, Entschuldigung. Ich steige jetzt mal damit ein, es ist ein Tabuthema. Warum ist
Richtig.
es ein Tabuthema? Du hast es vorher bei den einleitenden Worten gesagt. Sexualität wird sehr häufig mit jung und attraktiv und ich nenne es jetzt mal salopp beweglich in Verbindung gesetzt. Und was ist Sexualität im Alter? Also vor kurzem hatte ich ein Gespräch und es war. Also die Person musste so lachen, sie hat gesagt, sie selber hatte auch ein Gespräch und so ungefähr alles über 30, da ist ja kein Sex mehr. Und sie hat dann hell aufgelacht, weil sie ist so Ende 50 rum, so ungefähr, wie Sexualität findet nur im jungen Alter statt. Ja, wieso? Die Alten haben ja keinen Sex mehr. Und dann ging es so richtig los. Die Thematik ist ja, was ist Sexualität?
Richtig.
Und ich nehme jetzt mal die eine oder andere Sequenz aus meinen Unterrichten her. Vor allem, wenn ich im Bereich der Gerontopsychiatrie und so unterwegs bin, Thematik. Und es gibt ja auch so Sexualbegleiterinnen und Sexualtherapeuten. Und wenn ich dieses Thema anschneide, geht so ein Raunen durch den Kurs. So, wie? Da gibt es ja Ausbildung dafür. Ja, gibt es, dass diese Personen, wieso, die brauchen das nicht? Da gibt es eine Tablette, dass sich da nichts mehr bewegt. Hallo? Das sind so Aussagen dann von Fachkräften, die einem entgegenschwappen. Wieso der soll, also hauptsächlich auf Männer bezogen, warum auch immer, ich weiß es nicht, sage hallo, es haben nicht nur Männer diese Bedürfnisse, sondern auch Frauen. Sondern tasten wir uns da ein bisschen vor und urplötzlich war einmal eine Unterrichtssituation, da kam ein junger Mann, ja, auch Frauen haben diese Bedürfnisse. Ich habe dann ganz große Ohren bekommen, so. Und woran machen Sie das fest? Die hat mir in den Schritt gefasst und gesagt, oh, das wäre jetzt schön.
Oha.
Und habe ich gesagt,
es ist ja irgendwie auch schon sexuelle Belästigung, oder?
In einer gewissen Art und Weise, aber sie hat halt einfach zum Ausdruck gebracht, in ihrer dementiellen Form, was sie jetzt gerne hätte. Und Pflegekräfte sind da meistens sehr gefordert. Also im Unterricht da gibt es viele solche Situationen, an die ich da denke, aber das wäre jetzt zu lang. Ich möchte jetzt mal zwei Situationen erzählen, die mir im Alltag als Pflegefachkraft passiert sind. Ich habe in einer Einrichtung gearbeitet für austherapierte psychisch Kranke und in normalen Pflegeeinrichtungen. Gehe ich zuerst mal in die normale Pflegeeinrichtung. Ein älteres Ehepaar, boah, sagen wir mal, irgendwo zwischen 70 und 85. Und Sie wollten das Bett zusammen haben. War ein Riesendrama. Damals, huch, das geht ja nicht. Ja, warum? Also Bett zusammengeschoben, naja, und dann hat man irgendwann Nachtdienst. Nein, das Alter spielt dabei keine Rolle. Man kann auch zwischen 75 und 85 noch aktiv sein. Ich habe dann nur gesagt, bitte hängt doch ein Schild außen ran. Wäre schon sehr schön, dann würde ich diese Situation nicht stören. Also ich hatte rote Bäckchen. So. Also das war jetzt so im klassischen Altenheim. So, und jetzt mal in die Einrichtung für austherapierte Kranke. Was ich zur damaligen Zeit nicht wusste, Anfang 20, die Dame, die ich zur Bezugspflege hatte, war ehemals Mitarbeiterin im Rotlichtmilieu. Also wie gesagt, ich wusste es nicht. Es stand auch nicht in der Pflegeanamnese oder in der Dokumentation, warum auch immer. Ich hatte mir hinterher gewünscht, wäre schön gewesen, das zu wissen. Ich war Neuling, meistens macht man das ja mit Neulingen. Ich ging dann in dieses Zimmer rein und ja, dachte mir, so viel Flüssigkeit. Also das ganze Bett war mit ganz netten Flüssigkeiten getränkt und dann fand ich auch noch diverses Spielzeug. Zusätzlich fand ich Geldscheine auf dem Nachtkästchen. Ich sage jetzt mal, ich glaube, das waren so 4 oder 5 Geldscheine, die da lagen. Das erste Mal dachte ich mir, naja, okay, alles gut. Am nächsten Tag war das gleiche wieder. Und am nächsten Tag war das gleiche wieder. Und irgendwann habe ich gefragt, sag mal, was ist hier los? Und dann hat, also die Person konnte nicht mehr so kommunizieren, also hauptsächlich nonverbal, dann hat sie so ein ganz süffisantes Grinsen, so ein vielsagendes. Sie kann das jetzt gar nicht anders beschreiben. Und ich dachte mir, aha. Sie hat dann so angedeutet und ich habe dann sie gefragt, sie, und jeder Schein bedeutet einer. Und sie, ja. Das heißt, sie hat in der Einrichtung, in ihrem etwas, naja, höheren Alter, sie war schon ein bisschen, also über der Rente, und sie hat gesagt, so angedeutet, ja, man muss ja irgendwie schauen, dass man weiterhin Geld verdient. Und sie hat mir dann so geschrieben, sie hat so ein Gerät gehabt zum Schreiben, es macht ja Spaß.
Wie seid ihr dann als Einrichtung damit umgegangen?
Also ich habe das dann thematisiert
Ja.
in Richtung Fallbesprechung und die Kollegen haben gesagt, das ist ihr Wunsch, das ist ihr Wille. Wenn sie das so möchte, ist das gut. Ich habe dann eine Regel eingeführt, derjenige, der als letztes bei ihrem Zimmer war, muss das Bett beziehen. Morgens. Und es war mal sehr interessant zu sehen, wer der Letzte war. Also, also ich sag mal so, es war für mich tatsächlich eine Überwindung, weil es ist halt nicht immer sauber. Ja, wie gesagt, es war ihr Wunsch, es war ihr Wille und auch so in den Einrichtungen, also da hatte ich vielleicht Glück oder wir waren da offen im Team, keine Ahnung. Wenn die Herrschaften das so wünschen oder wollen, bitteschön. Besonders in psychiatrischen Einrichtungen das sowieso.
Also was ich ja noch mal ganz interessant finde, und da würde ich gerne noch mal zurückkommen zu der Pflegeeinrichtung. Es ist ja tatsächlich, das ist auch das, was ich so in Gesprächen mit älteren Menschen so mitbekomme, dass ich das Gefühl habe, also das Bedürfnis nach sexueller Aktivität ist am Ende nicht weniger, sondern verändert, anders. Also ich habe das Gefühl, es geht viel mehr um Nähe, sich spüren, Geborgenheit und diese allgemeine Intimität. Also da sind andere Bedürfnisse einfach unterwegs, als es bei jungen Menschen sicher der Fall ist. Ich vergleiche das immer so ein bisschen so mit mit Liebe, wenn du von Liebe sprichst, ne? Und ich finde ja auch ganz, ganz toll, wenn du mit einem Partner neu zusammenkommst, dann ist da ja, ach, da ist ja ganz viel
Schmetterlinge.
Wildes unterwegs und gut, du möchtest ganz viel machen und es kribbelt alles und du freust dich tierisch aufeinander und so weiter. Und im Laufe der Zeit verändert sich das natürlich und es wird intensiver und es wird tiefer und es herrscht viel mehr Vertrauen zueinander. Und das bedeutet ja nicht, dass man sich weniger liebt, sondern ich würde sogar sagen, nur weil man es nicht mehr so spürt wie am Anfang, also diese Schmetterlinge und so weiter, was du gerade gesagt hast, ist die Liebe einfach viel tiefer und viel fester verankert. Und so ähnlich sehe ich das mit der Sexualität auch, weil ich einfach glaube, dass es da wirklich viel um, wir nehmen uns Zeit füreinander und ich möchte dir nah sein und ich möchte mich geborgen fühlen und ich möchte mich auch noch spüren können, ne? Weil ja auch viele Gefühle letztendlich im Alter auch ein Stück weit abnehmen. Und deswegen glaube ich schon, dass das Gefühl am Ende da ist oder das Bedürfnis am Ende da ist und gar nicht weniger als bei jüngeren Menschen, sondern einfach nur anders.
Und ich glaube, bei den Seniorinnen und Senioren ist es so, dass diese Nähe und Geborgenheit ein ganz, ganz großer wichtiger Punkt ist. So dieses zugewandt oder wahrgenommen werden. Ich hatte mal ein Interview gelesen, frage mich jetzt nicht mehr in welcher Zeitung, von einer Sexualtherapeutin. Und die wurde dann gefragt, ja, wie schaut es denn so aus? Und sie hat dann gesagt, also das Wenigste, was ich also arbeitstechnisch tue, ist, dass es zum Akt kommt. Im Regelfall ist es einfach kuscheln, Händchen halten, mal über das Gesicht streichen, im Arm halten und wiegen. Also einfach diese körperliche Nähe, dieses, wie wir es gerade gesagt haben, diese Körperlichkeit, diese Geborgenheit geben, um sich selbst zu spüren und Nähe und Wärme eines anderen zu spüren oder einfach nur da sitzen und die Hand halten. Vielleicht kennt es der eine oder andere, der Zuhörer oder die Pflegekräfte, dass Bewohner gelegentlich einfach nur die Hand nehmen wollen und die Hand halten oder dann streicheln sie die Hand. Sie suchen Nähe und Geborgenheit. Wir empfinden es teilweise als übergriffig, ne? Aber diese Menschen fühlen sich dabei wohl und manchmal legen sie eben dann den Kopf dann noch her und weil sie das nicht mehr kennen. Du hast gerade gesagt, dieses Thema Sexualität und Liebe und so weiter verändert sich. Ja, es verändert sich. Die einen oder anderen bleiben eben aktiv und die anderen, die erleben das anders. Aber jeder
Ja,
braucht das.
absolut. Und wo du gerade die Aktivität ansprichst, ich meine, die Studien zeigen ja nun auch, dass ein Viertel der Frauen über 65 und immerhin die Hälfte aller Männer über 65 noch sexuell aktiv ist. Also da würde ich jetzt nicht unbedingt, wenn man den Studien glauben darf, davon sprechen, dass die Sexualität im Alter abnimmt. Ne?
Es wird
Also
eben, wie du gesagt hast, anders, ne?
genau,
Also auch in der
es wird anders.
Aktivität wird es anders.
Ja, und ich meine, das merken, das muss man ja auch mal ganz klar sagen, das merkt man ja, glaube ich, mit jedem Lebensalter immer mehr, ne? Dass es viel mehr Dinge im Leben gibt, die man einfach viel ausgiebiger genießt. Und sicherlich war auch die Sexualität mit 20 anders, als sie mit Mitte 40 ist. Und sie wird mit Mitte 60 anders sein, als sie mit Mitte 40 ist und mit Mitte 80 auch. Aber man hört ja nicht auf zu leben und zu spüren und zu lieben. Und das ist letztendlich auch ganz wichtig. Aber du hast, ich würde nochmal zurückkommen, weil wir über Sexualität im Alter sprechen und viele Menschen ja tatsächlich auch pflegebedürftig werden. Ich würde gerne von dir noch ein bisschen mehr erfahren von den Sexualtherapeuten. Also ich habe es tatsächlich einmal in einem Pflegeheim erlebt, dass jemand dazugeholt wird. Aber wie muss ich mir das vorstellen? Also findet man die im Telefonbuch oder wie läuft das? Welche Erfahrungen hast du da auch mit den Menschen gemacht, die dieses Berufsbild ausüben? Und wie stellt man zum Beispiel auch sicher, dass wirklich die Menschen ihre Ruhe miteinander haben?
Also kennengelernt selber auch noch keine. Ich habe die einen oder anderen Interviews gelesen und zu der Zeit, als ich aktiv war, gab es das noch nicht. Muss ich aktiv als Pflegefachkraft, muss man hier unterscheiden. Da gab es das noch nicht, aber aus der Sicht heute, ich würde es mir wünschen und ich bin auf diese Sexualtherapeuten in der Weiterbildungsmaßnahme zur Gerontofachkraft aufmerksam geworden, dass es das gibt. Und die haben ja diesen therapeutischen Part und manche, ich will jetzt nicht sagen, die stehen im Telefonbuch, aber bieten sich auch den Einrichtungen an und sagen, okay, wenn du was brauchst, den einen oder anderen findet man dann vielleicht im Branchenbuch oder im Internet, whatever. Und ob inwieweit es jetzt hat, sag mal, Auswirkungen oder Einflüsse hat. Es gibt ja dieses Prostituiertengesetz und da war mal eine Weile, dass die Sexualtherapeuten darunter fallen. Inwieweit es jetzt hier so gepflegt wird, ich möchte mich nicht festlegen, denn du weißt, in Deutschland Gesetze verändern sich schneller, als man atmen kann. Und ich habe das einmal von einer Kursteilnehmerin erzählt bekommen. Sie hatten einen älteren Herrn, der ja sehr enthemmt war. Ich nutze jetzt bewusst dieses Wort. Und die sind durch Gespräche mit Arzt, glaube ich, Facharzt eben darauf gekommen, eine Sexualtherapeutin hinzuzuziehen. Damals war es so, da hat tatsächlich der Arzt dann dieses Rezept verordnet, diese Therapie, und der kam dann für 6 Mal kam dann die Therapeutin. Für keine Ahnung wie lange. Und tatsächlich wurde dieser Mensch ruhiger. So hat mir das die Fachkraft erzählt. Da sage ich, okay, ja, aber das war halt nur einmal ein Sechserrezept. Aber der Sohnemann, das muss man auch sagen, der hat einen wirklich tollen Sohn für meine Begriffe, kennt ihn nicht, aber der hat dann gesagt, okay, wenn der Arzt kein Rezept mehr ausstellt oder die Krankenkasse hier Schwierigkeiten macht, ich bezahle das selber. Damit mein Papa, dass es ihm gut geht. Und dass die Pflegekräfte hier keine Übergriffe erleben müssen. Und in einem Interview von so Sexualtherapeuten habe ich gelesen, die eine Dame hat gesagt, sie macht maximal 2 am Tag, denn es ist, du musst dich vorbereiten, was hat er jetzt, dieser Mensch, zu dem er jetzt gerade geht, für Bedürfnisse? Wie ist die Situation? Wie war es zwischen den Sitzungen? Ähnlich wie beim Coaching oder wie beim Psychologen. Was sind die aktuellen Themen, die jetzt gerade so sind? Dann geht man rein und du musst dich ja wieder runterfahren. Also so hat sie das in dem Interview erklärt. Ich fand es das interessant, dass du dich auf solche Situationen vorbereitest und nachbereitest. Und weißt, der Vergleich hinkt jetzt, aber was mir eingefallen ist, ich habe damals auch mit Klinik-Clowns gearbeitet. Die sind immer Stunde, 1,5 Stunden vor ihren Termin gekommen, haben sich zurückgezogen, vorbereitet. Und sie sind nach der Zeit noch mal 1 Stunde, 1,5 da geblieben. Da habe ich gesagt, was macht ihr denn da? Ja, wir bereiten uns zuerst vor und dann müssen wir wieder nachbereiten, damit wir clean rausgehen, also dass die Gedanken hier bleiben. Und da habe ich mit der Sexualtherapeutin mit dem Interview Parallelen gezogen, denn das nennt sich dann professionelles Arbeiten. Du bereitest dich vor und du bereitest nach. Das heißt, es ist jetzt ja nicht nur zum Spaß das Ganze, sondern wenn so eine professionelle Person sagt, ich komme zu einem bestimmten Zeitpunkt, zu einem bestimmten Termin, ich lasse mich auf die Situation, die dieser Mensch jetzt gerade hat, genauso ein, wie er es braucht. Ob ich daneben sitze, die Hand halte, ich mich küssen lasse, der Mensch kuscheln möchte, was auch immer. Das, was der Mensch jetzt braucht, bekommt er. Und für mich ist es hohe Professionalität.
Ja, absolut. Das ist ein Berufsfeld und es ist ein Job, ne? Und ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, und es macht ja auch Sinn, das, was du erzählst, dass es diese Vor- und Nachbereitung für sich einfach braucht, um auch diese Grenzen ganz klar zu ziehen, ne? Und das macht ja tatsächlich Sinn. Und Und auch dieses mit der Entspanntheit, was du gerade gesagt hast, ich habe nämlich gerade darüber nachgedacht, dass es wird ja auch häufig davon ausgegangen, und auch das kann ich mir vorstellen, Menschen, die zum Beispiel sexuell ja auch nicht so gefordert sind, die und vieles unterdrücken, werden auch aggressiv. Und das könnte natürlich auch ein guter Erklärungsansatz sein, in den Pflegeheimen auch mal hinzuschauen, weil wenn die Menschen gar keine Fläche haben oder gar keinen Rahmen haben, um die Sexualität in welcher Art und Weise auch immer ausleben zu können, und das unterdrücken müssen, aus dem, eben aus der Not heraus, weil es nicht anders geht, dann geht die Energie woanders hin. Und das äußert sich häufig in Aggressivität. Also da lohnt es sich sicherlich auch mal hinzuschauen.
Aber ich glaube, hinschauen heißt, aus verschiedenen Blickwinkeln diese Dinge mal zu betrachten. Warum zeigt denn der Mensch, egal ob männlich oder weiblicher Natur, besondere Verhaltensweisen? Ist es dem Krankheitsbild geschuldet oder weil eine Gefühlssituation, ich wollte jetzt bewusst nicht Emotion sagen, weil eine Situation nicht befriedigt wird? Ja, da sind
Ja.
wir wieder bei Zufriedenstelle. Es wird etwas nicht befriedigt. Und ich sage mal so, was wir, glaube ich, also ich schmeiße das jetzt einfach mal in diese Runde rein oder in diese Unterhaltung schmeiße ich es jetzt einfach rein. Und zwar dahingehend, dass Sexualität im Alter nicht immer nur zwischen verschiedenen Personen stattfindet, sondern gelegentlich auch mit sich selbst, also im Bereich der Masturbation.
Ja.
Da,
Richtig.
das ist auch zu finden. Und es ist jetzt ja nichts Schreckliches, sage ich jetzt mal, nur in der Pflege, nur weil jemand pflegebedürftig ist, wird es gleich so als wahrgenommen. Um Gottes Willen, was macht der Mensch da? Er geht dem Bedürfnis nach, was er jetzt verspürt. Und es ist völlig egal, welche geschlechtliche Grundlage hier vorhanden ist, ob männlich oder weiblich.
Naja, und man darf eben auch nicht vergessen, dass die Selbstbefriedigung am Ende auch präventiven Charakter hat, ne? Also es schützt oder es hilft, wenn jemand gestresst ist und so weiter. Also es hat einfach auch viele gesundheitliche Vorteile, ne? Das weiß man bei jungen Menschen auch und das bleibt ja bei älteren Menschen nicht aus. Nur wenn man natürlich auch da bin ich wieder beim Rahmen, wenn man diesen Rahmen nicht gibt und diese Freifläche dafür nicht liefert, dann ist es häufig für den Menschen, der dabei erwischt wird, unangenehmer für den älteren Menschen als für die Pflegekraft. So, also auch wenn die Pflegekräfte in dem Moment dann vielleicht, oh mein Gott, ich habe da was gesehen, was ich nicht hätte sehen sollen und ja, und mir geht es jetzt irgendwie nicht so gut damit. Am Ende ist es aber ja für denjenigen, der dem am Ende ausgeliefert war, wesentlich schlimmer und schambehafteter das Ganze. Ja.
Definitiv. Und in dem Moment, wo du jetzt das gerade so ausgeführt hast, ist mir gerade echt eine Idee gekommen. Und jetzt gehe ich mal um ein, zwei, drei Podcast-Folgen zurück. Ich glaube, das war bei Trauer. Da haben wir es aufgegriffen. Ich habe gerade ernsthaft darüber nachgedacht, inwieweit sich die Einrichtungen überhaupt über diese Thematik auseinandergesetzt haben, sich damit befasst haben, wie man, und ja, jetzt kommt wieder Qualitätsmanagement, sorry. Gibt es dazu Konzepte, Verfahrensanweisungen, irgendwie Verhaltensregelungen?
Genau. Ja.
Und vor allem, wie geht das Personal damit um, wenn die peinliche Situation auftritt, ich erwische jemanden, wie verhalte ich mich im Nachgang der Kommunikation? Wir wissen alle, was Sexualität für Themen auf sich, also aufwirft.
Ja, und ich glaube auch schon viel früher anzusetzen und es als Schulungsthema wirklich in die Pflegeeinrichtung zu bringen und in den offenen Dialog miteinander zu gehen, dass das nun mal da ist und dass man diese Atmosphäre oder dass man auch unterstützen muss, als Pflegekraft, dass diese Atmosphäre für jeden, der im Pflegeheim lebt, einfach auch da ist und jeder seine Sexualität dort auch ausleben kann. Ob nun mit anderen Personen oder aber mit sich selbst. Das spielt ja am Ende gar keine Rolle, aber diese Privatsphäre muss einfach gewährleistet werden. Und ich erlebe es oft genug oder habe es früher oft genug erlebt, habe es aber jetzt auch oft genug erlebt, auch in Sachen der Hospitation, dass das überwiegend nicht mehr geklopft wird, also wenn in irgendwelche Zimmer gegangen wird, sondern es wird reingegangen und dann ist gut. Und wenn es einen Klopfer gab, dann war es ein kurzer Bobom und dann wurde sofort die Tür aufgerissen. Und das ist natürlich dafür schon zu sensibilisieren. Wie gesagt, ich gehe immer davon aus, die Pflegekräfte tun es nicht, weil sie böswillig sind, sondern ich glaube einfach, dieses Bewusstsein streckenweise fehlt. Da könnte auch gerade eine intime Situation da sein, wo niemand erwischt werden möchte und wo die Pflegekraft aber auch nicht stören möchte. Und diese Möglichkeit zu schaffen, dadurch, dass ich klopfe und einen Moment warte und gucke, was passiert, das sollte man schon. Und dann vielleicht ein zweites Mal klopfen und wenn dann nichts passiert, dann kann, aber man hat sich angekündigt und man hat genug Zeit gegeben, dass derjenige die Aktivitäten in irgendeiner Form einstellen kann und sich darauf vorbereitet, dass jemand jetzt gleich in das Zimmer vielleicht kommt.
Ich falle schon wieder gerade vom Glauben ab.
Ja.
Das ist schon wieder so ein Triggerpunkt, ne? In ein Zimmer reingehen, ohne anzuklopfen oder dieses Alibi-Klopfen, es geht
Ja.
ja gar nicht. Also ich vergleiche das immer bei, ich habe da spezielle Schulung, wo dieses Thema immer aufkommt, weil man ja nie weiß, welche Situation hinter der Tür ist. Also ich nehme immer dieses plastische Beispiel. Man stelle sich vor, ich, Gabi Schwiller, setze mich ins Auto, fahre irgendwo in Deutschland herum und gehe in ein Haus, in eine Wohnung, ohne zu läuten, ohne anzuklopfen, ohne alles und stehe einfach da im Schlafzimmer, Bad, wo auch immer und sage, hallo. Und ich würde gerne wissen, wie das Gegenüber dann reagiert, wenn dieser Mensch, wie Gott sie ihn schuf oder sie schuf, und dann ist da jemand oder ich gehe ins Schlafzimmer, da sind gerade, oh, hallo. Es ist das Gleiche. Also das ist,
Richtig.
es tut mir leid, wenn ich das so ausdrücke, das ist pietätlos.
Absolut. Es ist privater Raum und es ist ein geschützter Raum. Und das Gefühl habe ich häufig im Pflegeheime nicht mehr, sondern habe eher das Gefühl, es ist gang und gäbe geworden, dass es als öffentlicher Raum streckenweise auch genutzt wird. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass es in allen Pflegeheimen so ist, aber ich glaube, dass es manchmal oder nee, ich möchte eher darauf zurück, weil ich ja gesagt hatte, dass präventiv diese offenen Dialoge, Schulungen, dass damit, dass immer wieder kontinuierlich sensibilisiert wird, dass die Menschen dort leben, dass es ein privater und geschützter Raum ist, dass es den Menschen überlassen ist, was sie in ihren Räumen machen wollen und was sie nicht machen wollen und dass es an uns ist, als Pflegekräfte diesen Raum zu schützen und den Menschen die Möglichkeit zu geben, dort sie selbst sein zu können, dass sie dort privat sein können, egal was sie darin auch immer vorhaben, das ist denen ihre Entscheidung. Und
Eben,
dafür
denn.
immer wieder zu sensibilisieren, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
Und bei der Sensibilisierung gehört meines Erachtens noch dazu, denn also vor allem in Pflegeeinrichtungen, in Pflegeheimen, die Menschen, die dort leben, die zahlen für diesen Raum. Das ist ihr Zimmer, ihre Wohnung, wofür sie Miete bezahlen und vieles weitere mehr. Also drumherum. Das heißt, das ist kein öffentlicher Raum. Der gehört nicht dem Pflegepersonal. Also.
Richtig. Absolut. Absolut. Das stimmt. Also ich glaube, wir sind uns einig, zumindest habe ich das jetzt in den letzten Minuten so festgestellt. Sexualität im Alter ist vorhanden. Viele Menschen in Pflegeheime unterdrücken sie vielleicht aus einer gewissen Not heraus. Und es könnte dann auch sein, dass sich das in Aggressivität äußert. Privatsphäre sollte gewährleistet werden. Immer wieder auch in Erinnerung rufen. Das, was du jetzt auch gerade so schön gesagt hast, das ist kein öffentlicher Raum. Das ist der Raum des Bewohners, der bezahlt wird. Und es ist nicht der Raum der Pflegekräfte. Und Letztendlich es ist es die Zimmertür ist wie eine Hauseingangstür und niemand von uns möchte, dass diese einfach geöffnet wird und jemand reinkommt, ohne sich vorher anzukündigen oder vielleicht sogar zu warten, bis man hereinruft. Und das zu beachten und für sich auch immer wieder festzustellen, die Bedürfnisse sind nach wie vor da, vielleicht auch anders, aber sie sind da.
Ich gehe noch mal ganz kurz auf das, weil du gesagt hast,
Gerne.
dass die Menschen die Bedürfnisse unterdrücken selber. Gibt aber auch Situationen, da wird seitens medikamentöser Mittel dazu beigetragen, dass diese Bedürfnisse unterdrückt werden. Aufgrund von, ich nenne es jetzt mal, Missverständnissen. Und
Missverständnissen von welcher Seite aus? Weil die Medikamente kommen ja nicht alleine zu den Menschen.
ja, stimmt, aber dass vielleicht Situationen fehlinterpretiert werden, dass zu wenig Verständnis für diese Situation oder für dieses Bedürfnis aufgebracht wird, weil es immer noch in der dunklen Tabu-Ecke steht. Und wir sind momentan in einer, ich nenne es jetzt bewusst, wir sind in einer Zeit, in der dieses Umdenken stattfinden muss. Wir haben in den Pflegeeinrichtungen, in den Organisationen einen Generationswechsel, neue Pflegebedürftige kommen mit anderen Bedürfnissen, die über alle, ich nenne es jetzt mal alle 13 AEDLs hinweg oder 12 Lebensaktivitäten oder 12 ATLs, ist wurscht. Die überstrecken sich über alles, inklusive der Sexualität. Und das muss für Pflegende in den Organisationen, in den Einrichtungen, auch im Klinikbereich, da weniger, aber da auch Beachtung finden. Es hilft nicht. Wir können es nicht weiter in der Tabu-Ecke lassen.
Wenn wir dann aber von Medikamenten sprechen, also da wurde ich ja jetzt ganz hellhörig, dann reden wir ja tatsächlich auch von Prävention im Sinne von offener Dialog, Schulung und so, auch von Ärzten, nicht nur von Pflegekräften, weil dann scheint da ja auch ein Missverständnis vorzuliegen oder die Ärzte gucken vielleicht nicht genau hin oder Schlussfolgern vielleicht auch in dem Moment falsch, weil die müssen ja die Medikamente am Ende noch verschreiben.
Und dann sind wir wieder jetzt bei der Thematik gelandet. Wir bearbeiten die Symptome, nicht die Ursachen. Wer macht
Ja.
schon Ursachen, Ursachenforschung? Und in diesem Bereich ist tatsächlich das pflegerische Personal beauftragt, Ursachenforschung zu machen. Wieso ist der Mensch jetzt so? Warum hat er diese Verhaltensweisen? Warum zeigt er dieses Bedürfnis? Wo ist die Ursache? Warum zeigt sich dieses Symptom? Ja, natürlich kann ich das Symptom bearbeiten, aber die Ursache ist immer noch da. Und die Ursache
Dafür,
jetzt, ja,
dafür
ne?
braucht es, ja, sorry, dafür braucht es aber auf der anderen Seite wieder Zeit. Gut ausgebildete Menschen, die ganzheitlich arbeiten. Und in der momentanen Situation habe ich das Gefühl, viele Einrichtungen sind froh, dass sie genug Köpfe haben, um irgendwie den Status quo erhalten zu können. Und wenn man dann noch kommt und sagt, aber ihr müsst auf Ursachenforschung gehen und so weiter. Ich glaube, viele wissen das, dass es besser wäre, aber aus der Not heraus agieren viele so, wie sie agieren, weil sie gar keine andere Wahl haben, oder?
Ja, leider. Und jetzt gehe ich mal wieder so als Organisationsentwickler, was wir beide ja sind. Wir bearbeiten ja auch nicht die Symptome, wir suchen ja auch die Ursachen. Und wenn ich von der Basis her grundsätzlich in die Ursachen gehe, kann sich irgendetwas nicht so schnell und tief manifestieren, weil ich relativ schnell an der Ursache bin. Wenn ich immer nur die Symptome wegmache und schön mache, manifestieren sich die Ursachen tief und tief und ganz tief unten immer fester.
Definitiv,
Und das ist hier bei
definitiv.
dem Punkt, also sprich, das heißt, ein Mann, eine Frau zeigt Verhaltensweisen, die nicht mit den gewünschten Verhalten einhergehen oder kompatibel sind. Und damit es relativ, jetzt sage ich ganz ehrlich, damit ich den Status quo aufrechterhalten kann, dass hier nicht mehr Arbeit ist, gebe ich eine Pille, dann ist er schon ruhig. Da ist zwar das Problem beseitigt, primär gesehen, aber die Ursache nicht. Bedürfnis ist
Richtig.
weiterhin da. Und vielleicht entwickelt sich dadurch sogar noch eine Verhaltensweise, mit der wir im Moment gar nicht rechnen können. Weil ja ein Bedürfnis unterdrückt wird.
Richtig. Willkommen in der klassischen Schulmedizin.
Welcome. Ja, Entschuldigung. Es tut mir leid, dass ich also diese Tür geöffnet habe, aber so ist es. Ich bin immer jemand, der ja sagt, wir müssen die Ursache anschauen und dann verstehen wir auch die Symptome dazu. Und es ist hier bei dieser Thematik, finde ich ganz persönlich, du darfst mir jetzt gerne widersprechen, aber ich finde das für dieses Thema ganz klassisch. Warum zeigt jemand diese Verhaltensweisen? Wo ist das Bedürfnis? Warum wird er übergriffig? Wieso macht er das, das, das? Wo
Genau.
liegt's? Dann kann ich helfen.
Definitiv. Ja, definitiv. Und ich stimme dir dazu. Und das hat man ja bei ganz vielen. Ich habe ja auch viel mit Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung zusammengearbeitet. Und da hat man das häufig ja auch der Fall, ne? Also, dass man einfach reflektieren sollte, wenn jemand dort aggressives Verhalten, herausforderndes Verhalten zeigt, was ist eigentlich gerade los? Ne, anstatt nur jemanden ruhig zu stellen, zu gucken, was ist denn gerade für eine Situation, warum zeigt er denn dieses Verhalten? Und so haben wir das doch ganz viel, du hast Organisationsentwicklung angesprochen, das ist auch in den Analysen, die ich in den Unternehmen mache, genau der Fall. Also viele Unternehmen kommen und sagen, so Herr Schulz, die Mitarbeiter zeigen das und das und das und das Verhalten, kommen Sie mal, machen Sie das mal weg, aber das ist am Ende eben nicht die Ursache für dieses Verhalten, die dann irgendwie angegangen wurde. Und häufig ist es, wenn man an den Kern geht und die Ursache beseitigt, was häufig kontextbedingt ist, die Ursache beseitigt, dann löst sich das Verhalten von ganz alleine auf. Da muss man gar nichts mehr weitermachen, weil die Menschen reagieren einfach nur auf das, was sie dargeboten bekommen. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Und
Richtig.
ich würde jetzt sehr, sehr gerne diese Folge beschließen. Ich finde es wunderbar. Ich muss ehrlicherweise auch zugeben, ich habe so ein bisschen überlegt, was kann man denn über das Thema Sexualität im Alter alles erzählen? Was fällt einem alles ein? Aber ich finde, wir haben wirklich einen bunten Blumenstrauß hier geliefert. Und ja, ich glaube, das Thema nochmal in den Fokus gerückt. Und ja, vielen, vielen Dank, liebe Gabi,
Gerne.
für.
Und jeder der Zuhörer kann sich jetzt Gedanken machen, wo er sich selber einordnet, in welche Blume er für sich aus diesem
Ja,
Blumenstrauß rauspflückt.
so ist es. Ich
Danke dir,
bedanke
Stefan.
mich. Ich bedanke mich bei dir und wir hören uns das nächste Mal. Bis dann. Mach's
Jawohl,
gut.
ja. Bis dahin. Tschüss.